Schätzfrage. Um wie viel Prozent ist die Anzahl von PhD-Absolventen zwischen 1998
oh, Jesus, ich will die Frage
und 2008 vergessen. Gestiegen? Also, wie, um wie viel Prozent ist die Anzahl der Absolventen eines PhDs zwischen 1998 und 2008? Ich habe keine aktuellere Zahl gestiegen.
Weltweit?
Mhm. Oh,
300%.
Mhm. Okay. Wow, ist ein guter Tipp.
Danke.
Ich sag 500%.
Na,
ich sag 700%. Ich sag
700%. Innerhalb von 20 Jahren? Mhm. 700%.
10 Jahre
sind 98.
Ach so. Also, ja, voll nah dann bei für 500%.
2008, nicht bei 2018 hast du gefunden.
Über 2008. Ja, okay. Ja. War ein Nature-Ding. Ich hatte nicht viel Zeit, okay.
Ich nehme 350%.
Okay. Wunderbar. Ja, damit herzlich willkommen zum Desk Reject Podcast und einer neuen Folge. Heute dabei sind
Zafal,
Sascha,
Didi
und Boris.
Wir sind komplett!
Das erste Mal seit 6000 Folgen. Und heute geht es um etwas Interessantes. Nämlich das
zur Abwechslung. Nicht nämlich, auf einem Berg.
Nämlich das Interesse an der eigenen Forschung und die eigene Spannung, die daraus entstehen kann. Deswegen vielleicht auch gleich die Eingangsfrage. Sascha, findest du deine Forschung spannend?
Spannend.
Interessant.
Persönlich finde ich es schon motivierend und spannend und interessant, aber ich verstehe total, dass das andere Personen total uninteressant finden. Mich interessiert dann auch ein Aspekt davon, und das ist die, wie du von vorher kurz angeteasert hast, eher das Methodische wie jetzt die Substanz daran. Also das Thema an sich, mit dem ich mich beschäftige, ist nicht so brennend. Aber es ist halt.
Das heißt, die Antwort auf deine Forschungsfrage ist dir eigentlich egal.
Also, ganz ehrlich, ja. Es ist wirklich, ohne Scheiß. Es ist mir wirklich egal, so was dabei rauskommt. Ich finde es interessant, da Methoden anwenden zu können, um überhaupt eine Antwort zu finden, um überhaupt sowas zu untersuchen, um überhaupt zu sehen, wie sich Personen online verhalten und was da, wie das Verhalten ausgelöst werden kann, was dann dabei rauskommt. Ich persönlich fände es sogar interessant, wenn nichts dabei rauskommt. Meine Karriere ist dann halt vorbei.
Chillig. Wir haben alle gewonnen.
Genau.
Sofa, wie ist bei dir? Ist dir auch egal, was bei dir rauskommt?
Ich würde sagen, ich bin auch eher prozessgetrieben als themengetrieben an den PhD rangegangen. Aber mittlerweile finde ich mein Thema super interessant und ich wünsche mir, dass was bei rumkommt. Also beziehungsweise gerade arbeite ich konzeptionell, deswegen sollte was bei rumkommen. ja.
Didi, wie ist bei dir?
Also so vom Rauskommen, das was rauskommt, erwarte ich mir nichts. Also auch eher Lernprozess. Man erfährt mehr über das Thema und aber genau.
Bevor du jetzt sagst, ob du das interessant findest, wäre vielleicht, sollen wir unsere Themen mal anschneiden, was wir machen? Haben wir das überhaupt schon gemacht?
Wir haben es, glaube ich, noch nie gemacht. Ich würde es ehrlich gesagt weiter im Dunkeln lassen wollen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es funktioniert besser, wenn wir werden, glaube ich, zu schnell zu konkret. Und ich glaube, es ist schöner, auf so einer abstrakteren Ebene darüber zu sprechen. Ich glaube, wenn es wichtig ist, kann ja jeder so ein bisschen was dazu anteasern. Das Interessante ist, ich glaube, zumindest 3 von 4 meinten jetzt, mir ist es eigentlich auch recht egal, was jetzt konkret bei rauskommt.
Ich mein, danke, liebe Steuerzahler, fürs Geld, aber es ist eigentlich vorwurscht.
Was findet ihr denn interessant? Also gibt es Themen, die euch besonders anziehen? Wir hatten vorher schon über so ganz grundlegende Fragen gesprochen, die da vielleicht anknüpfen. Didi, was ist das, was dich anzieht, wenn du von einem Thema hörst und du entwickelst Interesse, wo kommt es her?
Nächste Frage. das ist ganz schwer, weil bei mir die Grundherangehensweise ist meistens, ich lese was, ich finde es interessant, so. Es ist nicht ein rationaler Prozess, oder?
Ja, genau, darauf will ich hinaus. Was findest Davis? Du liest etwas und du findest etwas interessant.
Ich bin so extremer Zitationsspringer. Das heißt, ich lese was und dann denke ich mir, und dann haben sie irgendeine Behauptung, so quasi Organisationen sind die glücklichsten Menschen sind in Organisationen, wo eine Matrixstruktur ist, keine Ahnung, irgendwas. Und dann ist eine Source in Klammer, dann denke ich mir, wer hat das bitte gesagt?
Welches Quatsch. Arschloch mag es?
Nein, ich finde das, ich springe dann echt so von Paper zu Paper und handle mich so vor und oft finde ich dann die spannendsten Sachen, aber weißt, es ist dann nicht so, dass die alle zum gleichen Themenkomplex gehören, sondern sind eher so Kraut und Rübe. Mhm. Also bei mir ist das ganz random, wie ich dann oft Sachen finde.
Okay, aber es zieht sich so ein Interessensfaden durch oder es kommt so ein Spark und dem folgst du dann?
Ja, genau. Das Problem ist, ich kann mich so ziemlich für alles begeistern. Also mich interessieren so viele Sachen, dass ja, ich finde selten ein Paper, wo ich jetzt sage, boah, ja, das ist absolut, also das...
Ich schicke dir mal eins.
Von dir?
Genau, ich hab ein Paper geschrieben. Ich glaube, das ist so unglaublich langweilig.
Ja, okay. Sascha exkludiert. Nein, das ist bei mir oft so, ja.
Wie ist es bei euch?
Also ich bin auch eher offen und neugierig und bin auch ja nicht mit einer bestimmten Vorstellung an das Institut herangetreten, wo ich jetzt arbeite, was mich interessiert. Und das spiegelt sich jetzt auch ein bisschen wieder. Also es hilft mir eher, dass das Institut so einen Forschungsschwerpunkt hat, wo ich Eckpfeiler einfach habe, in denen ich mich orientieren kann. Und trotzdem ist das Feld so breit. Also wofür ich mich eigentlich interessiere, wenn man das so vom Big Picture her sieht, ist das Verhalten von Menschen. Und der zweite Strang ist alles, was mit dem Gehirn zu tun hat. Mhm. Das finde ich einfach spannend. Und das kann ich sogar in einem Innovationsinstitut auch erforschen. Mhm. Also weil das auch einfach wichtig ist. Und deswegen fand ich auch, um an die Frage davor anzuknüpfen, ob ich das spannend finde, was ich erforsche, an sich schon. Aber es ist halt, ich erforsche so einen mini, mini kleinen Teil von, wie Menschen sich verhalten. Das hilft mir aber eben in diese Welt einzutauchen und mehr Zusammenhänge zu verstehen, diese kleine Forschungsfrage, die ich habe. Deswegen, ja, ich interessiere mich für das, was ich mache, aber eigentlich interessiere ich mich für das große Feld.
Mhm. In das deine Forschungsfrage eigentlich eingebaut
genau. wird. Genau. Und da glaube ich auch, dass es Sinn macht, was ich forsche.
Aber komm, ich meine, bei mir zum Beispiel kommt das halt von sehr stark von dem persönlichen Bezug. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. So, mein Forschungsthema ist entstanden aus einer persönlichen Interesse, einfach gegeben dessen, was ich gemacht habe, sehr viel, mich irgendwo in Online-Welten, sei es in Communities oder sonst was, aufgehalten.
Kellerkind.
Genau, also ich meide die Sonne, wo geht. Und ich glaube, es ist keine Überraschung, dass meine Inspiration nicht von Papern herrührt, sondern nicht aus den Büchern, sondern aus dem echten Leben. Also im echten Leben im Internet, genau. Weil ich da halt irgendwie mich das fasziniert, weil ich viel Zeit drin verbracht habe und mir da generell Fragen gestellt habe und so bin ich da rangegangen. Also schon von dem Paper, was ich da interessant fand, ist eine Davis-Paper, der What's Interesting oder wie heißt es? Und da ist also diese Paradoxien, so, ja, warum ist das so? Kann das sein, dass die Grundannahme eigentlich komplett anders ist, oder wenn man was Neues einführt, irgendeine neue Variable, kann sich dann etwas umdrehen und dann vom Positiven ins Negative gehen. Wohingegen zum Beispiel, ich habe keinen Bezug zu Ameisen und deswegen studiere ich nicht das Verhalten von Ameisen. Also das ist so im Sinne von mir kommt es vom persönlichen Bezug her, wenn es irgendwas ist, wie, keine Ahnung, Organisationsdesign oder Struktur, habe ich relativ wenig persönlichen Bezug dazu, das fasse ja ich nicht an.
Nicht wahr ist, weil du ja regelmäßig in Organisationsstrukturen eingebettet bist. Ne?
Ja, aber ich weiß nicht, ich nehme es nicht wahr.
Aber und Ameisen, also gibt ja schon einige Ameisen.
Einige, ja, 5 bis 6 auf jeden Fall.
Ich wäre aber nicht so 9.
Aber okay. Das heißt, du hast deine Forschungsfrage gefunden, wie genau?
Über einen persönlichen Bezug.
Genau, ich habe mir gedacht, was für Kontext, was für Phänomene interessieren mich, und habe mir dann überlegt, gibt's da drin irgendetwas, was sehr stark vorkommt, wo man annimmt, okay, das funktioniert so.
Ja.
Und habe mir dann überlegt, habe ich irgendeinen Grund zur Annahme, dass das denn dass diese Grundannahme
falsch
sein könnte und warum. Und habe mir dann eben versucht, okay, wie könnte ich da eine Forschung drum herum entwickeln, sei es experimentell oder sei es aus Archivdaten. Und so habe ich mich dann halt langsam entlang gehangelt, bis ich jetzt mit einem Datensatz sitze seit einem Jahr und versuche, irgendwas da drin zu finden.
Oder auch nicht, es geht ja nicht um die Ergebnisse.
Genau. Aber dann haben wir ja da in dem Fall so einen Prozess, den kann ich bei mir schon selber beobachten, auch, dass man irgendwie mit so einer sehr großen Frage anfängt, wie funktionieren Menschen in Online-Communities in dem Fall und sich dann reingräbt und dann irgendwann so eine konkrete kleine Fragestellung findet. Und das andere, was du gesagt hast, dass etwas ist und es ist eigentlich anders, ist ja eher so ein Hook zu finden, so eine Erklärung, oder nicht? Oder wolltest du...
Für mich persönlich motivieren. Also ich...
Sascha, will einfach widersprechen.
Das finde ich nicht. Ja, vielleicht echt so. Also ich finde das interessant.
Actually, it's different.
Aber es ist, glaube ich, auch ganz ehrlich so ein bisschen eine Angst davor, etwas Großes zu machen. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es gibt ja so, weiß ich nicht, so Forscher, die irgendwie Open Innovation rausgefunden haben oder Lean Startup oder so Konzepte, wo man halt reingeht, ohne zu wissen, also so, ich guck mir das jetzt an, das könnte was sein, das könnte auch gar nichts sein und ich könnte auch zufällig auf was stoßen, was schon gemacht worden ist, aber ich will jetzt einfach, keine Ahnung, das Phänomen, warum so viele Startups machen und warum manche funktionieren und manche nicht, einfach so explorativ. Das kann ich nicht, kriege ich Angst, weil ich mir denke, was ist, wenn da nichts ist? Und da ist meine Motivation oder meine Interesse kommt dann eher davon, wie, okay, es ist schon was gewusst, das weiß man oder das glaubt man und viele Leute glauben das. Ich glaube, es könnte anders sein und dann habe ich was Konkretes und ich will jetzt einfach nur zeigen oder rausfinden, ob das anders sein kann, wenn man irgendwas Neues einführt oder wenn man das in dem experimentellen Setting macht.
Mhm.
Das war jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich
ist. Doch, ich habe es verstanden. Ich finde es urinteressant, weil man, weil ich was beobachte bei dir, deine Antwort oder was reininterpretiere, was ich auch bei mir hatte. Ich hatte so diese Idee, dass ich etwas sehr Abstraktes nehmen möchte und das aber so eindeutig definieren möchte, dass es auch gut messbar ist. Und dass man auch in einem großen Datensatz diesen Effekt identifizieren kann, obwohl man ein Phänomen sich anschaut, was eigentlich sehr, sehr unkonkret ist. Also ich mache es mal jetzt doch konkret bei meinem Beispiel. Da geht es teilweise um, wie komplex ein Mensch denkt und wie schnell er eigentlich seine Gedankenmodelle anpassen kann. Das ist etwas, was irgendwie sehr, ein bisschen konstruiert klingt. Und es geht dann auch so ein bisschen um mentale Models und Kognition. Und meine Idee ist, dass ich das anhand von Textdaten im großen Datensatz identifizieren möchte und auch messbar und greifbar machen möchte. Und das war so diese, wo du gesagt hast, ich möchte etwas finden, was eigentlich, wo jeder glaubt, es ist so, aber es ist eigentlich anders. Wollte ich was haben, was irgendwie mit Kognition, Gehirn und zu tun hat, aber in einem großen Datensatz das finden. Und das war so nachdem ich gesucht habe. Die hast du auch so eine Storyline irgendwie, was du finden wolltest oder was, so ein Bild? Also. Wie bist du auf dein Thema gekommen? Was hat dich gezogen?
Zwischen Tür und Angel mit meiner Professorin. Es war eigentlich reiner Zufall, dass ich auf das Thema gekommen bin. Mein erstes Thema, was ich bearbeitet habe, das habe ich nicht weiterverfolgt. Also das irgendwie habe ich dann einmal auf dem Weg verloren, so, keine Ahnung, wie ein Billersackerl.
Was man so verliert.
Ja.
Was verliert man so? Billersackerl.
Null Leute.
Deswegen, ich habe es dann interessant gefunden. Ich glaube nicht, dass die Frage, die ich habe, ist, also mir interessiert die Neugierde von Menschen, also eigentlich von Executives.
Meta.
Genau. Und das ist ja ein bisschen unser Thema heute, indirekt unsere Interesse, unsere Neugierde. Ist jetzt einfach eine sehr einfache Frage in meinen Augen, die ich da stelle. Also beeinflusst die Neugierde den Wandel von Organisationen, so ganz simpel gesagt. Und für mich ist das einfach so eine Working Hypothesis, so das, was ich gemeint habe. Man findet dann vielleicht was anderes, aber das andere bringt dann wieder weiter.
Mhm.
Und so gehe ich ja daran heran, also wie so iterativ und nicht mit dem Glauben daran, dass die Frage jetzt die letzte, also die endgültige Frage ist. So, so quasi mein Verstehen und mein Wissen wächst hoffentlich im Prozess und dann kann ich die Frage adaptieren und Und hoffentlich kommt dann was Besseres raus.
Sag mal, wie ist bei dir? Was hat dich an deinem Thema gezogen? Kannst du dich noch dran erinnern, wie du da hingekommen bist?
Ja, ich habe Papers gelesen, die eben publiziert wurden.
Sascha schüttelt den Kopf über diesen absolut irrsinnige, abstruse Forschungsansatz, Paper zu lesen.
Articles gelesen? Besser? Nein. Einfach generell alles, was gedruckt
ist. Alles, was gedruckt so ist, ja.
Also ich habe Papers gelesen, die publiziert wurden vom Institut, wo ich jetzt angestellt bin, und habe mich einfach mal drauf eingelassen, auf eine komplett neue Welt. Und da bin ich dann irgendwie auf was gestoßen. Und wahrscheinlich habe ich eh diese Verhaltensbrille, weil ich davor Psychologie und so Politikwissenschaften, Soziologie studiert habe. Und das war einfach ganz neu. Oder das war vielleicht der Vorteil, dass man halt eher Management lastige Paper, die halt mit Leuten aus einem anderen Hintergrund geschrieben wurden, dann halt mit einer anderen Brille draufschaut. Und da ist mir dann auch ein Phänomen aufgefallen, das mich ein bisschen gepuzzelt hat. Und da habe ich das dann mit in die Diskussion mit meinem Professor genommen. Und da ist dann das Forschungsthema entstanden. Also ich schaue mir jetzt konkret das Fairness-Empfinden an von Menschen. Und das ist schon eher so aus der Psychologie getrieben und ist auch noch nicht ganz angekommen in der Management-Research-Umgebung. Und das macht spannend.
Jetzt haben wir alle unsere Forschungsthemen vorgestellt.
Ja, heimlich.
schön genatscht und dann hat jeder nachgezogen.
Gibt's denn auch Themen, die euch komplett abstoßen, wo ihr sagt, so, das finde ich super uninteressant, wo ihr vielleicht auch gar nicht so richtig den Finger drauflegen könnt?
Ich finde, die mich eben, muss ich wieder ähnlich wie zum vorigen Beispiel, wo ich entweder keinen persönlichen Bezug dazu habe oder wo ich einfach nicht in dem sozialen Umfeld bin, weil ich glaube, das treibt, finde ich, auch sehr in dem Zirkel, in dem Umfeld, in auch wie du irgendwie aufgewachsen bist und was du gelehrt bekommen hast. So zum Beispiel, jetzt stelle ich mich damit ins Abseits zum Beispiel, aber ich könnte mir nie vorstellen, Forschung zur Sustainability zu machen. Jetzt im Managementbereich. Großartig, dass das Leute machen, Gott sei Dank, aber mich persönlich, es rafft mich einfach nicht so, dass ich mir denke, es rafft mich nicht so, dass ich es machen könnte, und B, ich halte mir dauernd vor Kopf, da draußen gibt es Leute, die viel faszinierter sind und viel mehr schon drin sind und einfach schon viel mehr Vorwissen haben, dass ich das auch gar nicht anfassen mag. Das ist so der zweite Punkt. Also Themen, die mich nicht interessieren, sind dann oft so Themen, wo ich mir denke, so wie Finance zum Beispiel. Ich mir denke, ja, das ist halt teilweise interessant, aber ich kann da nicht mithalten mit Leuten, die wirklich interessiert daran sind. Also nicht einfach nur das mal faszinierend finden, sondern die dann echt schon 5, 6, 10, 20 Jahre da tiefer eintauchen.
Dann hast du mich jetzt super unbeliebt gemacht, dann mache ich dasselbe. Was ich super wack finde, ist alles, was mit Questionnaire-Forschung zu tun hat. Also es ist eher so eine methodische Thematik. Ist nicht so, dass es keine gute Forschung gibt, die mit Questionnaires arbeitet. Es ist nicht, dass ich ungern Paper mit Questionnaires lese, aber ich habe gar keinen Bock, eins zu machen. Ich habe mal damit angefangen, versucht, Items zusammenzustellen. Und es gab so einen richtig großen Widerstand in mir, weil ich das super uninteressant und mega langweilig fand.
Aber warum?
Hat wirklich keinen Spaß gemacht, weil es sich so nach Projektmanagement angefühlt hat, weil es viel darum geht. Ich hatte das Gefühl, ich lerne gerade null. So, ich muss jetzt gerade irgendwie so eine Liste an Kontakten compilen und da muss ich Items so. Das hat mich so angenervt. Und ich mag eigentlich so Kästchen bauen, also dass man so Hypothesen formuliert, so Kästchenmodelle baut und so. Das finde ich eigentlich noch ganz spannend. Aber das dann mit einem Questionnaire zu testen, wo irgendwas, so ein großer Widerstand. Und ich mache halt den gleichen Quatsch, nur mit einer anderen Methodik. Keine Ahnung. Und es ist, ich glaube schon, dass es einem manchmal auch so ein bisschen im Weg stehen kann, dass man so eine starke Emotion, so starkes Interesse in die eine Richtung hat und starkes Gegeninteresse. Habt ihr das auch, dass ihr jetzt schon mal das Gefühl habt, okay, da steht mir jetzt fast im Weg, dass ich keinen Bock drauf habe, obwohl es, also so emotionsgetrieben keinen Bock drauf hat?
Ich glaube, mich kann man in jedes Forschungsfeld werfen und ich finde was mich interessiert. Aber das, wo ich keinen Bock drauf habe, ist, ich merke meine Grenzen.
Auf euch.
Nein, aber ich merke so meine Grenzen, wo ich nicht weiterkomme. Und klar, bei manchen Grenzen, da muss man sich anstrengen und dann kriegt man das auch irgendwie hin. Aber ich habe jetzt auch so Dinge, wo ich weiß, nee, in diesem Leben nicht mehr.
Ja.
Und ich glaube, das hat weniger was mit Interesse zu tun, was ich mir aussuche und was ich mir nicht aussuche, sondern es hat mehr damit zu tun, was du angesprochen hast, wo lerne ich was auf einem bestimmten Level, dass es nicht zu wenig ist, dass es langweilig wird,
ja.
Aber noch auf dem Level, dass,
man Fortschritte macht.
Ich noch Fortschritte machen ja. kann.
Also es geht da um Methoden, Kompetenzen oder wovon sprichst du konkret?
Also Themen. Ich würde super gern, weiß ich nicht, oder ein Beispiel ist den Econometrics-Kurs, den ich abgebrochen habe. Also da habe ich dann gemerkt, okay, gut, also auf dem Level, da gebe ich mir noch Zeit, bis ich das wirklich verstehe. Da komme ich aber auch nicht her. Deswegen interessiert es mich gerade nicht so doll, weil es mir zu kompliziert ist.
Das, auf das anzusprechen, also was du jetzt gefragt hast, ich finde, also ich freue mich richtig, wenn ich so schnell entscheiden kann, dass mich was nicht interessiert, weil ich glaube, ich ähnlich wie Didi, also ich lasse mich leicht von was faszinieren und ich glaube, es ist nicht das, ich habe das Gefühl, vor allem in der Forschung, ist es nicht das, was dich abhält, dass du was nicht interessant findest, sondern dass du viel interessant findest.
Ja, schöne Perspektive, ja.
Und also für mich persönlich, es ist schon so ein bisschen ein angenehmes Gefühl, wenn ich schaffe, einfach sofort oder ziemlich schnell zu sagen, nee, das interessiert mich jetzt mal nicht. Da gehe ich jetzt nicht in die Nähe rein und das schaue ich mir auch nicht an und ich muss jetzt mal ein bisschen Scheuerklappen aufsetzen.
Bewegt ihr euch so breit, dass es wirklich Gebiete gibt?
Ich glaube, es ist eher, also ich glaube, es ist eher auch eine Thematik am Anfang des PhD-Studiums, wo es so ein bisschen darum auch geht, so eine Kernkompetenz und eine Methodenkompetenz irgendwie aufzubauen, was man halt machen möchte. Ich glaube, es gibt schon PhD-Studenten, die dann machen dann ein Projekt oder Studierende, die machen ein Projekt mit einem Questionnaire, eins mit Text Analysis und eins qualitativ, aber ich glaube, es ist schon klug, irgendwie so eine gewisse Spitze zu finden und aber die musst du ja irgendwann finden. Du musst ja irgendwann sagen, das ist das, was ich gerne machen möchte, das ist das, wofür ich ein bisschen bekannter sein möchte.
Aber methodisch gesehen, sagst du.
Methodisch, ja.
Ja, es ist eigentlich, ich würde sagen, es ist fast schlimmer, wenn du es thematisch machst. Also methodisch ist schon aufwendig.
Ja.
Thematisch ist, klingt komisch, aber mir kommt vor, wenn du jetzt ein HR-Thema nehmen würdest, also ein HR-Paper machen würdest, ein Entrepreneurship-Paper machen würdest und ein Economics-Paper als irgendwas. Also ich glaube, da würde es immer rejected werden, weil einfach du nicht verstehst, wie die Community jeweils redet.
Voll.
Und aber zumindest die Methodik könntest überall verwenden. Weißt du, das würden die Leute eher verstehen.
Ja, ich glaube, es kann schon gehen, wenn du halt wirklich sagst, okay, ich möchte ein absoluter Methodenspezialist sein, dann bist du vielleicht auch eher zwei Drittel Autor bei den Papern, aber.
Ist man da nicht zu gebiased? Also das ist das, was mir beigebracht wird, dass die Methode immer der Frage folgen soll.
Ja, aber es ist unterschiedlich, wenn Leute dich anfragen, wenn du quasi Expertin bist jetzt bei Image Recognition mit Papapam und Leute wollen die Methode verwenden, sind aber keine Experten und dann rufen sie dich und sagen so, okay, wir nehmen dich als Third, Fourth Author und dann bist du halt im Jahr auf, keine Ahnung, 15 Papers drauf, aber du bist wahrscheinlich nur auf einen die First Author.
Ja. Das ist halt das, was dir dann halt eben am meisten Spaß macht. Dann, also wenn du sagst, du willst Methodenspezialist werden, ja, dann eben musst du dich darauf einstellen, dass du, wie Boris gesagt hat, eher so hinzugezogen wirst zu Papers. Und ansonsten, glaube ich, musst du dich wirklich auf ein Thema spezialisieren. Weil das eine ist, wie Didi gesagt hat, man wird halt rejected, aber ich meine, selbst im besten Fall, du schreibst ein HR-Paper, ein Entrepreneurship-Paper, ein Management-Paper, in deinem PhD wird alles publiziert. Naja, wie sieht denn das dann aus, wenn du, auf was für ein Department bewirbst du dich dann? Ja. Wer stellt denn dich dann an? Und das sind wirklich diese Riesenkategorien. Also es ist schon, glaube ich, schlimm genug, wenn du irgendwie in Innovation Management was zu Patents machst und dann aber was zu Open Innovation und dann noch irgendwas zu, keine Ahnung, Mergers and Acquisitions und das ist schon, dann greifen sich ja teilweise Leute im Kopf und sagen, um Gottes Willen, was macht er so breit aufgestellt?
Was ist laut und drüben?
Ja, ist absurd. Aber man muss sagen, das Interesse kann man ruhig haben, man soll es vielleicht anders ausleben oder es ist gut, wenn man das Interesse hat, wenn man zum Beispiel das, was du gerade beschrieben hast, jetzt Patents, sich fokussiert, die interessieren mich für die anderen Innovationsstränge, was auch immer. Aber das mache ich dann alles über Co-Authorship. Quasi, ich bin dann jeweils, ich mache zum Beispiel Entrepreneurship und dann mische ich es mit einem Human Resource Management Thema. Aber dann hole ich mir jemanden. Dann bin ich entweder Second Author oder ich bin First. Und so mache ich das dann und mich interessieren die anderen Themen, aber halt durch andere Personen.
Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, wo ich hin will. Also wenn ich jetzt Fairness-Empfinden im Kontext von Management erforsche, fände ich super cool, wenn ich irgendwann mal irgendwie anerkannte Wissenschaftlerin bin oder irgendwas in die Richtung, zu zweiten Paper zu schreiben mit jemandem, der eben Neuroscience macht. Und dann halt wirklich zu schauen, was passiert im Gehirn, wenn jemand unfair behandelt wird oder halt was auch immer da passiert. Und dass man so auf dem Weg dann halt auch in andere Forschungsfelder reinkommt, was ich so nicht geschafft hätte, wenn ich nicht Neuroscience vorher schon studiert hätte.
Mhm. Da würde ich gerne gleich direkt anknüpfen und vielleicht bisschen weggehen von Interesse und eben fragen, wie ist es ausreichend, Interesse zu haben an einem Thema, so eurer Meinung nach? Dieses Mantra, wenn es dich interessiert und du dafür brennst, dann wird es auch funktionieren mit der Karriere und mit dem wissenschaftlichen Weg.
Ich würde es anders aufbauen. Ich glaube, es reicht nicht, ein sehr abgegrenztes, super spezifisches Interesse zu haben. Also beispielsweise, ich möchte mich interessiert super E-Sport oder so und ich möchte jetzt zu E-Sport forschen.
Das ist richtig geiles Thema.
Nee, wack. Das wird niemals ausreichen, weil du natürlich auch noch Interesse für eine Methodik aufbauen musst. Du musst Interesse daran entwickeln, Netzwerke aufzubauen. Du musst Interesse daran haben, zu lernen, im Team zu kooperieren. Du musst Interesse an der am Teaching bekommen, weil sonst hältst du den Teil nicht aus. Also ich glaube, ein hochspezifisches Interesse funktioniert nicht. Und dann kommt das dazu, was Didi gesagt hat. Dein Thema wird so arg zerschossen werden und so aufgesliced werden, so angespitzt werden, dass wenn am Anfang nur ein ganz spezifisches Interesse da war, wirst du am Ende enttäuscht sein. Das heißt, ich glaube, es geht dann eher um so eine abstrakte Curiosity oder so eine allgemeine Neugier und so ein Spaß am Lernen, was wichtiger ist als das Interesse für eine Thematik. Würde ich jetzt mal so raushauen.
Und um das wieder auszubalancieren, ist es aber gut, wenn man mit einem Interesse reingeht. Also
man muss sich nur die Frage stellen, nur weil ich Interesse für ein Thema habe, heißt ja nicht, dass das der PhD der richtige Weg ist, dieses Interesse zu befriedigen.
Ja.
Und
beim PhD braucht es eben diese gewisse Offenheit, die du angesprochen hast, Offenheit zu lernen. Weil man geht ja nicht rein, weil man schon alles weiß, sondern man geht ja rein, weil man was wissen will. Und vielleicht ist das, was man wissen will, nicht gerade das Richtige, wonach man sucht.
Ich frage mich da halt eben auch, das gibt's ja bei uns im Entrepreneurship-Thema sehr viel, dieses Survivorship-Bias, so, dass dir erfolgreiche Leute sagen, hey, ich bin auch
nur wie du. Mach einfach das, worauf du Bock hast.
Genau, eben, so, es geht halt wirklich nur um Drive und um.
Boah, hör auf, Alter, wir sind jetzt schon schlecht.
Aber das hört.
Du musst einfach nur wollen.
Ja, eben, also du willst es einfach nicht genug. Ich wollte es unbedingt. Aber das, finde ich, kommt schon rüber bei so arrivierten Forschern, die reden gefühlt teilweise genauso, wenn sie mit PhDs reden, so, naja, wenn ihr wirklich dafür brennt für euer Thema. Ich war auch mal ein PhD und ich bin da drüber gestolpert und ich habe es geschafft, weil ich mich dafür wirklich interessiert habe und dran gearbeitet habe. Und da frage ich mich dann eben, ist es vielleicht auch so, dass selbst wenn du interessiert bist am Thema, an der Methode, an dem ganzen Drum und Dran, am Teachen, an allem. Und dann stellt sich halt aber einfach raus, dass du dass du keinen Resource-Based View einfach mega interessant findest. Aber das Thema ist halt schon im Abschwung. Vielleicht ist ein blödes Thema, aber halt, das ist jetzt einfach, du hast die Welle irgendwie nicht gepackt. Ich höre
gerade 50 Leute schreien hier im Gebäude.
Wenn ich gleich rausgetragen. aber glaubt ihr, ist das ein Effekt hier? Auch so ähnlich wie in der Privatwirtschaft, dass wenn du jetzt super für Minidiscs brennst und du willst.
Ich will jetzt eine geile Minidisc kaufen.
Was ist eine Minidisc?
Genau.
So ein 80er Jahre Speichermedium. Also so ungefähr, also auf wie eine Kassette.
Nur ungefähr 5 Minuten lang existiert und gibt es da auch Geschichten davon, dass da einfach Leute
den falschen Zug aufspringen? Ja, klar. Aber die Idee ist ja, und dann sind wir ja wieder, wie flexibel bist du darin, dieses Interesse dann auf was anderes zu lenken, sobald du merkst, es geht hier nicht weiter. Also ich glaube, dass es für ein PhD reicht's aus. Da hat auch mal, war mal ein Professor hier, der bekannt geworden ist mit einer Thematik und er meinte, boah, ihn langweilt das schon zu Tode und er macht jetzt was anderes, weil er es nicht mehr hören kann. Er glaubt auch nicht daran, dass da noch was kommt. Aber Nee, könntest schon noch ein PhD drin machen. So. Also so lange ist das Thema auch noch. Also die 4 Jahre passt es schon. Ja. Aber ihr könnt halt die Welle nicht mehr so surfen, wie ich sie halt geritten bin.
Ja. Alle nicht Hang so loose geil. Tight. Hang loose tight. Also hier
what
ein Surfer Pro.
Anyway. Ja. Also von daher, ich glaube, also für ein PhD reicht es immer aus, aber dann kommt, ist halt die Frage, wie schnell oder wie gut ist man dann darin, ein neues Thema zu identifizieren, Kompetenzen, die man in dem Bereich aufgebaut hat, auf ein neues Thema umzulenken.
Voll, also es kommt ja auf dein Ziel an, das du verfolgst. Ob du jetzt so spezifisch dieses Interesse verfolgen solltest oder nicht.
Ja. Habt ihr da vielleicht noch was Praktisches? Gleicht ihr das ab, aktiv? Also guckt ihr auch wirklich aktiv, dass das, was euch interessiert,
ja, klar,
relevant ist? Ja. Und wie?
Ja.
Wie?
Also was ich ganz am Anfang gemacht habe, ist, dass ich mir auf Konferenzen angeguckt habe, worüber Leute sprechen, was gerade gefragt wird. Und dann gibt's ja diese, ich weiß nicht, ob das für andere Forschungsrichtungen auch so ist, aber es gibt ja in den Tracks dann schon, was für Paper interessieren uns. Und dann sagen die ja teilweise auch einfach Fragestellungen. Also,
ja.
Pro Tipp, wenn er ganz schnell ein Thema so nimmt, halt einfach eins davon, klopft's raus und gut ist. Also.
Sind gerade so diesen Meme von diesem Exploding Galaxy-Typen da gerade bei allen zuhören. What?
Ja, also Anfänger-Tipp. Nee, aber ich habe geschaut, welche Fragestellungen da, und ich war ganz am Anfang bei Thematiken und bin dann damit auch zu meiner Professorin gekommen, die war so, Alter, das ist aber auch echt eine Minidisc von der Idee. Also von daher. Ja, also klar, danach schaut man schon. Ich finde es auch wichtig, dass es irgendwie einen Diskurs gibt, dass was um das Thema kreist, was man spannend findet. Was soll man sonst auf so Konferenzen? Dann sitzt du da, sagst was dazu und dann sagen alle, ja gut, cool. Ich vor 10 Jahren spannend gefunden.
Ja, das ist, ich glaube, das ist genau der Punkt, oder das Interesse, das man hat und reinbringt, dann kommt so der Abgleich damit, ob es das überhaupt gibt oder
ob das anknüpft an was.
Ja, ob es anknüpft. Der wahrscheinlichste Fall ist ja der. Es knüpft an etwas an und ist genau das, was du gerade gemeint hast. Das war vor 10 Jahren schon da. Wir haben schon 13 Mal studiert mit 4 verschiedenen Namen und wissen, dass alles möglich ist und haben keine Antwort. Das ist der most likely case. Und das muss man aber erst einmal erfahren. Das weiß man halt vorher nicht. Also auch wenn man hat das Interesse und da muss man mal reingehen und schauen, okay, wie schaut es jetzt wirklich aus?
Mit reingehen und schauen, halt auch Konferenzen,
Papers, mit Leuten reden und ja.
Was mir zum Beispiel am Anfang überhaupt gar nicht klar war, ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Paper, was 2015 veröffentlicht worden ist und was 2019 und 20 veröffentlicht worden ist. 15 kann es, und dann bewegen sich Felder ja unglaublich unterschiedlich schnell. Also ich habe jetzt ein paar Machine Learning Sachen gemacht, da ist 2015 1985 in Management Studies Time. Also man muss ja auch erstmal verstehen, wo ist das Feld gerade, wächst es noch, schrumpft es gerade, hat sich das bewegt? Es gibt, na gut, ich möchte jetzt kein Dissing machen, aber es gibt dann, teilweise splitten sich Communities auf oder zerlaufen sich auch oder erreichen einen Punkt, wo es einfach auch nicht mehr weitergeht. Und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich auch noch mit, ist halt einfach ein schwieriger Call. Und ich glaube, dafür braucht man auch einfach eine erfahrene Professorin, die einem dann davor auch irgendwie warnt oder einem mit einem das macht und sagt so, ja, ich kenne da Leute oder das entwickelt sich gerade nicht gut, überleg, ob du das machen möchtest.
Aber
ich finde es aber generell schwer.
Ja.
Wenn das dein einziges Interesse ist, dann ist halt das Problem, was machst du dann? Also dann hast du eigentlich die rote Karte gezogen.
Ja, gibt's eigentlich nicht. Ich finde es generell schwer, weil erstens, wir bewegen uns in der Bubble, die Konferenzen, die wir besuchen, keine Ahnung, auf der Konferenz mag das vielleicht ein wichtiges Thema sein, so generell vielleicht nicht.
Ja, aber gut, wir versuchen ja an den akademischen Diskurs irgendwie anzuknüpfen. Das heißt, es ist natürlich schon wichtig, ob es auf einer Konferenz wichtig ist.
Ja, aber das Zweite ist auch, dass es mir auf einer Konferenz tatsächlich passiert ist, dass jemand gesagt hat, das ist nicht interessant.
Ja.
Aber eben, ich habe ja dieses Phänomen gesehen, wo ich eine andere Meinung zu habe. Ähnlich so wie Sascha, dass ich sage so, ja, aber das wird so angenommen und ich glaube nicht, dass es so stimmt, wie es angenommen wird. Natürlich gibt es da noch Widerworte und natürlich sagen alle, die diese Annahme vertreten, nee, das ist irrelevant, woran du forscht.
Das ist mir schon so oft gesagt worden. Das habe ich schriftlich, wörtlich, Mir fehlt noch gemalt. Aber
das ist kein Problem, das kann ich machen. Also schick mir ein Paper und ich mal dir ein Feedback.
So ein Mittelfinger.
Gut, also ich schlage vor, wir beenden das Interesse für unser Thema und gehen nochmal dazu über, wie es denn ist, wenn wir etwas weiter fortgeschritten sind, Tenure haben, uns dann die Zeit nehmen können, unser gesamtes Interesse in 300 wunderschöne Buchseiten zu gießen. Das hat Mark Gruber gemacht und mit dem hat Sofa gesprochen.
Lieber Professor Gruber, ich freue mich sehr, Sie am Mikrofon haben zu dürfen. Könnten Sie sich ganz kurz vorstellen für die Hörerinnen und Hörer?
Sehr gerne, hallo. Mein Name ist Mark Gruber, ich bin Professor für Entrepreneurship und Technologiekommerzialisierung an der ETH in Lausanne, die EPFL. Ich bin da schon seit 2005 und seit 3 Jahren darf ich dort auch die Funktion eines Vizepräsidenten für Innovation bekleiden, was natürlich auch ganz spannend ist, wenn man die Konzepte aus dem Entrepreneurship und der Innovation am Campus umsetzen kann.
Professor Gruber, Sie haben heute gerade auch Ihr Buch vorgestellt. Könnten Sie vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Wie heißt es? Worum geht es da? Und was war Ihre Motivation, dieses Buch herauszugeben?
Das Buch heißt Where to Play und befasst sich mit der ganz frühen Phase von Startups, wo es darum geht, welche Geschäftsmöglichkeiten man erkennen kann, wie man sie dann evaluiert und auf was man sich fokussieren sollte. Das ist ein Buch, das sehr anschaulich geschrieben ist, mit einem konkreten Business-Tool dahinter, was man sehr gut anwenden kann. Es ist mittlerweile durch Steve Blank ins Lean Innovation Startup Toolset wurde es eingebunden, also jetzt offizieller Teil davon, neben der Business Model Canvas, Customer Discovery und Agile Engineering, was mich natürlich sehr gefreut hat, dass man in so einen illustren Kreis von Tools aufgenommen wird. Darunter liegend ist, was so ein Trend ist, dass man Forschungsergebnisse in Tools übersetzt, die Manager brauchen können. Das ist immer so ein Fine Line zwischen simple und simplistic. Ja, man darf nicht zu simplistisch sein als Tool, sondern muss einfach sein, damit es angewendet wird. Mhm. Und in dem konkreten Fall ist das Buch eigentlich erst geschrieben worden, als ich irgendwie 13, 14 Jahre zu dem Thema geforscht habe, weil ich mich immer mit der Frage befasst habe in der Forschungsarbeit schon seit relativ früher Phase, welche Opportunities sehen denn Entrepreneurs und für was entscheiden sie sich? Mhm. Das ist eine ganz spannende Phase, weil dadurch eigentlich ein ganz fundamentales Element eines Startups entschieden wird, definiert wird. Ja? Welche Opportunities sieht man auf Basis zum Beispiel seiner Kompetenzen? Und das ist etwas, was so profunde Wirkung auf ein Startup hat, von der Art der Industrie, in die man eintritt, von den Märkten, von den Kunden, die man bedienen will, dass man das wenige Fragen gibt, die so profund sind für ein Startup-Leben wie das, wie diese Frage. Und dann gliedert sich natürlich die Frage an, wie kann man diese erste wichtige Entscheidung, welchen Markt tritt man ein, vielleicht auch mal wieder revidieren, was sind da Constraints. Und das sind Fragen, die mich in der Forschung sehr stark beschäftigt haben, in Arbeiten mit Ian McMillan, Jimmy Thompson, Sharon Thal über die Jahre. Und dann kam ich zu einem Punkt, wo viele Startups, auch etablierte Unternehmen, einfach mal gefragt haben, kann man das irgendwie systematisch anwenden, was Sie da geforscht haben, Herr Gruber? Und daraufhin hatte ich dann mit meiner ehemaligen Doktorandin Sharon Thal gesagt, jetzt lass uns ein Buch schreiben, aber nicht nur irgendein Buch, sondern etwas, was anwendbar ist in Form eines Business-Tools. Und das war eigentlich ein schöner Prozess. Und Sie hatten ja gesagt, viele der Hörer sind auch PhD-Studenten. Mhm. Das ist eigentlich auch was man sich als PhD-Student vielleicht vor Augen führen kann, dass man aus der Forschungsarbeit die Übersetzung im späteren Schritt auch machen kann. Dass man sagt, okay, ich habe hier was erforscht, was für die Praxis relevant ist. Wie kann ich denn diese Ergebnisse vielleicht auch mit anderen Ergebnissen in Verbindung, wie kann ich diese Ergebnisse umsetzen, ja, und konkret in ein Tool gießen. Ja, und da gibt es viel mehr Chancen, als man denkt. Und ist auch mal vielleicht ein anderer Skill, den man nochmal als PhD-Student lernen kann.
Ich finde das fantastisch, weil ForscherInnen wird ja immer vorgeworfen, dass sie im Elfenbeinturm sitzen. Und Also wir sind ja auch vorrangig staatlich finanziert. Das heißt, ich fühle schon eine Verantwortung der Gesellschaft, auch etwas zurückzugeben. Und dann wird einem vorgeworfen, dass man nicht zurückgibt. Mhm. Deswegen finde ich, ist das Buch ein toller Beitrag, dass man eben sagt, so ja, Forschung ist wichtig und man muss sie nur verstehen. Und
das ist auch ein ganz interessanter Prozess und es ist schön, wie Sie es ansprechen, weil das ist ein Prozess, wo man sicherlich wieder schreibt, ja, irgendwas entwirft, auch designt, aber dann halt die Praxis als Kunden hat. Ja, und dadurch kriegt man einen ganz anderen Typ von Feedback. Das sind keine Zitationen oder Konferenz, auf der Konferenz Leute, die sagen, ich habe auf deiner Forschung aufgebaut, sondern man halt kriegt E-Mails, Kontakte mit Startups, mit großen Unternehmen, die dankbar sind, dass sowas existiert. Die sagen, die haben jetzt ihre Arbeit verbessern können. Und das ist eine andere Art von Feedback, die man auch genießen kann in dem Moment, weil sowas ist nicht wenig Arbeit, so ein Buch zu schreiben. Und wenn so ein Feedback kommt, ist das natürlich was die Forschungsarbeit und das Feedback, das man dazu kriegt, ergänzt.
Ja, was war denn Ihre größte Herausforderung, als Sie das Buch für die Praxis geschrieben haben? Also ich meine, Sie sind ja jetzt, Sie haben schon viele Papers, auch hochrangige in hochrangigen Journals veröffentlicht. Das ist ja ein ganz anderer Schreibprozess, als ein Buch für die Praxis zu schreiben. Was war da Ihre größte Herausforderung?
Der Schreibprozess ist sicherlich eins, weil die Sprache eine andere sein muss und sein kann. Aber das kann ich... Das ist mir jetzt nicht so schwer gefallen. Was das wirklich Schwierige ist, ist diese, zu sagen, okay, ich habe hier Forschungserkenntnisse. Als Forscher fühle ich mich auch verantwortlich, nicht irgendwas in die Praxis zu geben, sondern etwas, was funktioniert.
Ja.
Und die Forschungsergebnisse muss man in etwas übersetzen, was der Praktiker versteht, ohne 500 andere Artikel gelesen zu haben. Also man muss reduzieren. Und die Frage ist, wie weit reduziere ich Forschungsergebnisse, die existieren, sodass ich noch vertretbar dahinter stehen kann, die Essenz dieser Forschungsergebnisse in das Tool hineingebracht habe, ohne aufzugeben Praxisrelevanz, ohne die Tiefe aufzugeben komplett. Es darf nicht oberflächlich werden. Ja? Und man kann jedes Tool ganz einfach stricken, nur es geht dann der Nutzen verloren. Also diese, was ich vorhin mit simple versus simplistisch gesagt habe, ist genau diese feine Linie, die man will. Man sollte so einfach wie möglich sein, damit man, und das ist nicht leicht zu erreichen, aber auch nicht zu einfach. Mhm. Und wo dieser Punkt ist, muss man auch erst rausfinden. Man muss rausfinden, wie man die Forschungsergebnisse so destilliert, dass man die Punkte, dass man es auf den Punkt bringt in so einem Tool. Und dieser Prozess ist ein iterativer Prozess mit vielen Unwägbarkeiten. Wir haben in dem Zeitraum mit einem Designer zusammengearbeitet, der uns geholfen hat, auch das schön dann auf als Tool zu designen, dass es auch vom Visuellen ansprechend ist. Also dieser Prozess ist nicht ganz trivial. Und im Nachhinein schaut das Tool dann immer interessant und einfach aus, aber den Prozess dorthin zu kommen, ist beileibe nicht leicht. Und das ist etwas, was man auch lernt, wo ich gelernt habe und wo auch spannend ist, mal zu beobachten.
Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss noch eine allgemeinere Frage stellen. Wir haben ja jetzt den dunklen Januar, vielleicht als Motivationsschub für den einen oder die andere PhD-Studentin da draußen. Was bringt Ihnen besonders viel Freude in Ihrem Beruf als Professor? Als Motivation, dass man weiter an seinem PhD weiterarbeitet?
Das ist eine sehr gute Frage und das habe ich in vielen Gesprächen mit PhD-Studenten kommt diese Frage öfters. Ja, weil ja. Das ist was, wo man während der PhD-Zeit natürlich seine Höhen und seine Tiefen hat. Wenn mit ein bisschen Erfahrung, auch wenn ich auf meine Forscherkarriere blicke, immer wieder erlebe, sind die Höhen und Tiefen. Mhm. Die gibt es bei jedem Forschungsprojekt. Mit der Zeit ändert sich halt nur, dass man weiß, dass diese Höhen und Tiefen kommen. Es gibt den Punkt, wo man sagt, oh, hoffentlich merkt keiner, dass ich echt mein Thema nicht verstehe. Es gibt die Phase, wo man sagt, jetzt habe ich dann ein bisschen das Problem gelöst. Und wenn man es ein paar Mal durchlaufen hat, dann weiß man, okay, ich muss mich noch ein bisschen mehr reinarbeiten, noch mal kreativer sein, noch mal ein bisschen anders nachdenken, um dann am Ende die Lösung zu finden. Ja, und das ist was, wo enorm spannend ist, weil beim ersten Mal ist man enorm frustriert, wenn man denkt, oh mein Gott, ich bin vielleicht zu dumm für ein PhD, ja, oder man zweifelt an sich selbst, um so ein bisschen allgemeiner zu formulieren. Aber wenn man es ein paar Mal durchlaufen hat, ist eigentlich das der normale Forschungsprozess, weil es geht darum, Neues zu entdecken. Und wenn es nicht, es ist die Charakteristik des Neuen, dass es nicht evident ist und dass man vielleicht auch mal sich verirrt. Und wenn man das Analoge macht, wenn man in den Natural Sciences oder wenn ich Tierversuche mache, so so schlimm sie sind in manchen Bereichen. Aber dort ist es ganz normal, dass man vielleicht 500 Mäuseleben opfert, um dann mit dem 501. eine Krebstherapie zu finden. Ja? Und dass man sich dort verrennt. Aber bei uns in der Forschungsarbeit ist es oftmals so, dass man vielleicht vermutet, es geht schneller. Aber es ist, man verrennt sich doch in verschiedene Sackgassen. Was ich nur jeden ermutigen kann, ist nicht aufzugeben, sondern sagen, okay, vielleicht kann ich noch ein bisschen kreativer sein, vielleicht kann ich noch ein bisschen mal von der anderen Seite denken. Und man sollte am Schluss nicht vergessen, dass eigentlich das eine der schönsten Aufgaben überhaupt ist, dieses Neue herauszufinden.
Mhm. Wunderbar. Ja, das war unsere Folge. Gibt's Werbung?
Ja, natürlich gibt's Werbung. Das ist das wichtigste Segment. Und diesmal wird das Geschenk gebracht von QAnon. Weil wir
QAnon?
Alle, ja.
Nee.
Weil wir...
Was ist das?
Weil, was? Ja, schauen wir. Du solltest, alle in diese
du solltest weniger Zeit im Internet verbringen und du solltest mehr Zeit im Internet verbringen.
Diese Reaktionen habe ich mir erhofft. QAnon. Ich habe eher von Zufall...
Das sind rechte Verschwörungsarschgeigen. Auf gar keinen Fall gibt es eine Werbung von.
Warte mal, jetzt ja, noch mal. Wie heißt,
also ich will nur dazu sagen, dass wir alle...
Das sind die demonstrieren gerade.
Nein, wie heißt der Name?
QAnon. Also Q und dann Anon.
Ich finde, wir brauchen alle ein bisschen mehr Absurdität und Lächerlichkeit im Leben. Und manche, wie wir, spielen Magic und Dungeons & Dragons. Und andere haben ihre anderen Fantasiewelten. Und wieso
und gibt's wir nicht mehr nach wir, dieser Folge.
Wie ist es zu judgen?
Wir werden gedidost von denen, aber oh, sowas voll.
Ja gut, dann haben wir mehr zu. Passt doch. Und,
jetzt
naja,
ist auch noch
Problem
eine Meinung
ist,
von mir. Nein.
Das Problem ist halt leider, dass wir von der Uni zum inneren Kreis dazugehören. Ja, deswegen gibt es halt keinen Promocode von uns. Aber vielleicht du, aber Boris, als OG nee, von der Q-Crew. Was ist so deine Lieblingsstoryline, die gerade herumgeistert?
Nee, gehört nicht auf QAnon. Ich glaube nicht, dass es auch nur... Also, nee. Lieber nicht. Zieht's Masken an, bleibt daheim. Kocht vegan, aber aus anderen Büchern.
Gut.
Mein Vorschlag.
Also, wie gehabt, diesmal leider keinen Promocode. Und Didi muss da mal ein bisschen nachlesen. Und ich muss weniger Zeit im Internet verbringen.
Bitte. Gut, lösen wir die Schätzfrage auf. Die Schätzfrage war super hochaktuell, also wirklich mega gute Daten rausgefunden. Wie stark die Anzahl von PhD-Absolventen zwischen 1998 und 2008 gestiegen ist. Und ihr habt euch wirklich gut weggeankert, es ist um 40% gestiegen. Auf 34.000.
Das heißt, die Bonat.
Du hast 350 und du hast
300.
Ja, dann...
Dann habe ich stark.
Wie schaut es eigentlich aus in der Statistik, so die ganzen Schätzfragen?
Die, ja,
oh, da müssten wir mal in die Archive hinein und einfach mal durchrennen. Wer findet?
Genau.
Ich glaube, ich bin ziemlich schwach.
Ich würde vorschlagen, wenn wir weiterhin Schätzfragen machen, dann können wir das auch mal nach.
Wir schätzen einfach, wer von uns.
Genau.
Ja, nächste Schätzfrage, wissen wir schon.
Wahrscheinlich 6 Minuten vor der nächsten Folge wird die nächste Schätzfrage erarbeitet werden. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss jetzt die Abmoderation machen, und weil ich das schon so oft gemacht habe, werde ich das wahnsinnig gut machen. Bleibt dabei, Leute. Also, vielen Dank fürs Zuhören, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt auf Instagram, Facebook und Twitter, das von unterschiedlichen Leuten aus diesem Team gemanagt wird und daher auch nicht so besonders kohärent ist, aber sehr schön. Also persönlich, also jetzt mal mein Feedback an.
Ich glaube, ich habe Facebook vergessen, dass wir Facebook haben.
Haben wir Facebook?
Das ist zum Vergessen.
Ist nicht so schlimm, das ist schon von QAnon-Leuten komplett unterlaufen.
Es ist nur von 3% der Gen Z ihr Lieblings Social-Media-Plattform.
Ich kenne kein einziges Wort von dem, was du gerade gesagt hast. Gut.
Gut, passt.
Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast, etc. Bitte in eigenen Worten, warum unsere Zuhörer uns bewerten sollen. Gut. Die Musik und die Outro-Musik ist von Blue Dot Sessions, die Ad-Musik von David Camus, produziert von Alexander Staub und Soffal, das Logo von Stefan Kardosch von Creative Prism und mit der großzügigen Mithilfe des WUTV-Teams, welches uns dieses Gerät, was auch immer es tut, zur Verfügung gestellt hat. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal, Freunde des Nachtlebens.
So, jetzt kannst du nochmal deinen Marathon laufen.
Und ich werde die Outro-Musik so laut drüberlegen, damit ein Boris nicht mehr hört. Was ist rot und steht am Straßenrand?
Eine Tomate.
Erdbeere.
Eine Hagelnutte.
Okay.
Sehr gut, wir sind sehr gut eingepegelt.
Aber auch nur, weil dein bartendes Gesicht ist das einzig lustige. Ja.